Wie geht's dir? Das ist so eine klassische Frage, die momentan hier meistens mit zwei Antworten hier beantwortet wird. Eine Antwort auf dieses Wie geht's dir ist: Du, danke gut, letzte Woche war eine ganze Ladung von uns krank. Klassischer Satz momentan. Ah, wir sind halbwegs wieder auf die Füße, ja, und dies und jenes. Und dann gibt es noch die Mutter aller Antworten auf diese Frage. Hey, wie geht's dir? Gut, aber es ist gerade viel los. Es ist irgendwie gerade viel los. Weil, keine Ahnung, in der Schule meinen die Lehrkräfte hier vor der Winterferie, vor Weihnachten nochmal eine Ladung Klassenarbeiten reindrücken zu müssen. Stichwort reindrücken. Dein Chef sagt, hey, bis Weihnachten muss das noch durch sein. Ich habe die Tage mit einem geschwätzt, den hat mir mal spontan noch auf Erprobung geschickt, so nach dem Motto, es ist Winter, let's go, ja, geht nochmal raus mit dem Fahrzeug, testet das Ding nochmal. In der Family ist manches Gebot. Ich habe gerade den Eindruck, irgendwie gefühlt, überall sind irgendwelche Weihnachtsfeiern. Also das, gut, wann auch sonst, in welcher Jahreszeit, aber so richtig geballt manchmal auch. So unglaublich viel, das los ist. Manchmal sind gerade in diese Tage hier manche Großeltern viel mit den Enkeln beschäftigt. Es ist cool, dass die kommen, aber es ist auch nicht schlecht, dass sie dann wieder geht und man nochmal durchschnaufen kann. Und dann gibt es Dinge, die ganz bemerkenswert sind. Mir geht's gut, aber weißt du, irgendwie, ich hab gerade so wenig Pinne. Fragst du, warum, was ist los, kannst du nicht schlafen? So, nee, aber es gibt gerade diese eine Serie. Oder eigentlich diese 3, 4, die irgendwie auf meiner Warteschlange hängen, zu sagen, das muss ich jetzt mehr oder weniger angucken, um up to date zu sein. Es gibt Menschen, die haben richtig eine Furcht davor, das gibt es fast gar als ein Krankheitsbild, zu sagen, hey, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand bei dem, was geguckt wird. Und so diese ganze bunte Mischung, die sorgt einfach dafür, dass sowas entsteht wie zum einen so ein Stressgefühl im Blick auf die Zeit, das ist wahnsinnig los, aber gleichzeitig auch eben diese emotionale Ebene mitkommt. Es ist viel los. Und in unserer deutschen und auch in unserer schwäbischen Kultur ist viel los. Ist nicht nur Normalzustand, weil viel los ist, sondern in unserer Kultur ist dieses, es ist viel los, auch fast gar so ein bisschen was wie eine große Auszeichnung, die man an seinem Oberteil trägt. Dieses, es ist viel los, ich mache viel, es ist fast so was wie ein Ehrentitel. Bei mir oder bei uns geht was. Es ist was geboten. Es ist ein öffentliches Zeichen. I bait faul. Ja. Mein Patenonkel aus dem Schwarzwald, der hätte noch sehr deutlich deftigere Worte dafür, aber dieser Gedanke zu zeigen, hey, ich bekomme was hin. Und immer wieder ist bei diesen Tagen dieses Gefühl da, eigentlich müssten sie ein bisschen länger sein. Eigentlich wäre es cool, wenn die Tage länger werden, weil man könnte sie mit mehr füllen. Ich habe in den letzten Wochen hier ein Buch von einem Autor gelesen von, meist jedes Buch hat einen Autor, aber er hier heißt John Mark Comer, und er drückt es so aus, dass er sagt, mehr Zeit ist nicht die Lösung des Problems. Mehr Zeit ist nicht die Lösung. Hättest du 10 Stunden am Tag mehr, würde das am Grundproblem nichts ändern. Weil ganz ehrlich, mit 10 Stunden mehr Zeit würden dir, mir auch, auf jeden Fall eine ganze Latte an Dingen einfallen, mit denen man diesen Tag füllen könnte. Aber das, was dann dabei rauskommt, ist das gleiche Problem wie vorher. Du würdest ihn füllen, aber du wärst körperlich und emotional noch fertiger, als du es vielleicht an manche Tage eh schon bist. Es ist viel los. Darum geht es heute in dieser Einheit, in dieser aktuellen Predigtreihe, die sich durch den Advent zieht, dieses Kerzen im Wind. Und mit der Gedanke hinter dieser Reihe ist ja, hey, wir sind mitten in einer ziemlich herausfordernden und auch stürmischen Zeit, aber jeden Sonntag zünden wir eine weitere Kerze an. Jeden Sonntag mehr kommen wir näher an diesen Termin, an dem wir das feiern, dass Jesus zu uns gekommen ist. Und mit jedem dieser Sonntage ist auch dieser Gedanke verbunden, was für einen Unterschied macht es? Was für einen Unterschied macht es, dass Jesus zu uns gekommen ist? Was für einen Unterschied macht es mitten in Erfahrungen, wo du sagst, boah, es fühlt sich gerade alles nach Kontrollverlust an. Oder mitten in der Sorge um deinen Lebensstandard. Mitten in der Einsamkeit und eben auch mitten in diesen Erfahrungen von Stress, von dem, es ist wahnsinnig viel los, es ist eine Unruhe da, es ist ein Druck in dir da. Wie bekomme ich das hin? Und diesen kurzen, aber richtig knackigen Abschnitt, den ich heute mit euch angucken mag, der kommt aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Du kannst sie hier mitlesen nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da sagt Jesus Folgendes: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn, so geht Jesus weiter, ne, genau, denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Es beginnt alles mit dieser Einladung, dass Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und ich mag dich kurz mit einladen, nachzudenken, mit wem redet Jesus in der Regel? Mit welchen Menschen hat er zu tun? Der Punkt ist, Jesus hat mit Menschen aus gefühlt allen gesellschaftlichen Schichten zu tun, aber ein Großteil, wirklich quantitativen Großteil der Leute, mit denen er zu tun hat, die haben ein sehr, sehr hartes Leben. Da ist zum einen eine riesige Gruppe an Leuten, die sehr, sehr arm ist. Manche, die einen Satz Wechselklamotten haben und sonst nicht wahnsinnig viel mehr. Da gibt es eine unglaublich große Menge an Leuten, die keinen festen Job haben, die jeden Tag wieder zum Dorfplatz, zum Marktplatz oder zu welchem zentralen Punkt auch immer gehen und gucken, ob jemand ihnen für diesen Tag einen Job hat. Und du musst bedenken, das ist Israel. Das ist nicht Schöneich, wo der Sommer halbwegs okay ist, sondern das ist Israel. Da spratzelt die Sonne. Es ist heiß, es sind in der Regel körperlich anstrengende Tätigkeiten. Aufgaben, wo du sagst, das fühlt sich jetzt nicht irgendwie tief sinnvoll an, sondern es ist das, was notwendig ist, um zu überleben. Und zu all dem Ganzen kommen noch die Römer. Die Asterix lesen, wissen, die Römer, die hier komplett ums Mittelmeer hier ihr Reich aufgebaut haben und Israel ist ein Teil davon, eine kleine Provinz irgendwo weit im Osten. Und die Römer sind nicht bekannt dafür, dass sie die riesigen Menschenfreunde wären, sondern die sind diejenigen, die ihr Reich hart zusammenhalten und die unabhängig von deinem Einkommen Steuern einnehmen. Da ist nichts irgendwie hier lohnabhängige Steuer und irgendein Höchstsatz, sondern die Steuern einnehmen und nebenher noch an jeder gefühlt zweiten Ecke einen Zolleinnehmer sitzen haben. Du willst durch, du lohnst ihm 3 Euro und wenn du was zu Hause vergessen hast, once again, nochmal das gleiche Spiel, der Tag lohnt sich. Und zu all dem, was diese Leute, mit denen Jesus redet, noch dazu kommt, ist, dass sie auf der Suche nach Gott sind. Es ist ein riesiges Thema, Teil von Gottes Familie zu sein. Manche, die eigentlich schon denken, sie finden keinen Bezug mehr dazu. Und auf dieser Suche nach Gottes Nähe haben sie es immer wieder mit den Gesetzeslehrern und den Pharisäern zu tun. Und Jesus hat regelmäßig mit diesen Kerls zu tun, eigentlich inhaltlich, so worum es in ihnen geht, sind sie recht nah an Jesus dran, aber die Art und Weise, zu welchen Schlüssen sie kommen, die ist richtig haarig. Und Jesus hat regelmäßig Clinch mit denen. Und an einer Stelle sagt er, was das Hauptproblem ist. Dass er sagt, die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, sie binden schwere Lasten zusammen, die kaum zu tragen sind. Es geht jetzt nicht um irgendwas, das man in Kilo misst, sondern für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, geben die Pharisäer und Schriftgelehrten ihnen Anforderungen, die jenseits von Gut und Böse sind, die diese Menschen schier nicht hinbekommen. Und Jesus sagt, die schnüren Lasten und Pakete für diese Menschen zusammen, die nicht zu tragen sind. Aber dann kommt dieser zweite Teil, die legen sie den Menschen auf den Schultern, aber sie selber wollen keinen Finger krumm machen, um sie zu tragen. Das kommt im Leben dieser Menschen zusammen, eine harte Situation, Arbeit, um zu überleben, Römer, die keine Menschenfreunde sind und Pharisäer und Gesetzeslehrer, die ihnen auch das geistliche Leben schwer machen. In ihrer Suche auf Gott haben sie mit dem zu kämpfen. Es kommt gefühlt alles zusammen und Jesus sagt zu ihnen, kommt her zu mir. All ihr, die ihr diese Lasten tragt, in diesem gesamten großen Paket an Dingen, die euch herausfordern. Ich hoffe, ihr seid in dieser komfortablen Situation nicht jeden Montag neu auf den Markt gehen zu müssen, um zu gucken, was arbeite ich heute. Und es ist ein Geschenk, dass wir kein besetztes Land sind. Und doch mag ich dich kurz mit einladen, so in Fortsetzung an diese Gedanken noch mal kurz in dich reinzuhören und dich dieser Frage zu stellen, was sorgt gerade dafür, dass du besorgt bist, dass du dich abmühst, dass du ruhelos und belastet bist? Was ist gerade in dieser Kategorie kurz vor Weihnachten bei dir das Thema? Was ist es, was dich heute Nacht hat schlecht einschlafen lassen? Und was befürchtest du gedanklich am Montagmorgen, was dich aus dem Bett raustreibt? Eine ganze Ladung an Dinge, die da drunter fallen können. Manches habe ich dir vorhin schon erzählt, was an Anforderungen da ist von Schule und Ausbildung, was dein Chef will, dieser nicht schrumpfende Berg an Mails, die da sind, eine tickende Uhr, die nicht nur von ihrer Lautstärke nervt, sondern dieser Gedanke, bis hierhin muss X fertig sein. Ich bin selber Papa, wir haben zwei Zwerge und momentan hier so mit Kranksein zu gucken, hey, dass dieses System Familie läuft, während entweder die Zwerge oder einer von uns krank ist, ist ein riesiges Ding. Wie klappt das? Hey, manche Tage sind wahnsinnig anstrengend. Oder dann kommt vielleicht noch zu all dem, was normal läuft, dein Anspruch an dich selber dazu. Bin ich schnell genug? Mache ich das gut genug? Vielleicht sind es aber auch so mit Dinge, die fast so ein bisschen gesetzeslehrermäßig sind. Ich behaupte mal ganz frei, unsere Glaubensprägung, die hier im Pietismus zu Hause ist, die hat eine Vergangenheit, die sehr, sehr gesetzlich unterwegs war. Und vielleicht solche Momente erzeugt hat, wie das, was die Menschen damals durch die Gesetzeslehrer erlebt haben und eine Last aufgelegt bekommen haben, die nicht zu tragen ist, die immer noch im Hinterkopf ist. Ich erlebe Menschen in der Generation 70 plus, ich erlebe aber auch ihre Kinder, denen das immer noch nachhängt. Diese Last, die da ist und wahnsinnigen Stress erzeugt, weil immer die Sorge da ist, wie sieht mich Gott? Mag der mich noch? Oder wieder? Mit all dem, was es vielleicht ist, sagt Jesus dir und mir, komm zu mir. Komm zu mir. die ihr euch abmüht, die ihr beladen seid, die ihr belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und ganz ehrlich, so richtig Ruhe, so richtig, richtig Ruhe. Ich bin der Erste, der die Hand streckt. Am besten noch mit der Ansage, 2 Portionen zum Mitnehmen. Jetzt. Das ist etwas. Jesus, was hast du vor? Was ist der Spielplan? Jesus beschreibt es weiter, die Verse 29 und 23, dass er sagt, so geht's. Aufpass, Achtung, Martin, das ist der Spielplan. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Mit diesem Joch, ganz ehrlich, ich bin zu jung, um ein Joch in Aktion erlebt zu haben. Ja? Was auch immer das Ding war. Es kommt aus einer Zeit, in der Leute, die Landwirtschaft betrieben haben, weder einen John Deere, noch einen Fendt, noch irgendwas anderes mit 4 Rädern hatten. Kennst du das noch? Wie man früher hier sein Feld beackert und bearbeitet hat? Es lief alles mit der Kraft von Tieren. Beispielsweise so ein Gespann. 2 Stück, das ist sozusagen vergleichbar mit deinem Tesla hier, das ist die Dual-Motor-Variante, ja? 2 Antriebe, die da rar ziehen. Und das Ding, das diese 2 Viecher zusammenhält und nachher die Kraft nach hinten für den Pflug hier ermöglicht, das ist das Joch. Dieses eher wenig ergonomische Teil, das man diesen Tieren auf die Schultern legt. Das gibt es auch in der einer Variante, ja? Nicht nur Dual Motor, sondern auch ein Motor. Das ist das Joch. Das war damals bei Jesus das typische Ding, wie Landwirtschaft lief. Und manche Ältere von euch kennen das vielleicht sogar selber noch oder haben das irgendwo erlebt, haben das aus ihrer Kindheit vielleicht noch in Erinnerung, wie man damals früher den Acker gepflügt hat. Und Jesus benutzt dieses Wort davon. Und das Joch an sich, wenn du so guckst, wie das Ding aussieht, das ist an sich ja schon schwer. Das Teil hat ein Eigengewicht. Und dann stell dir mal kurz vor, du stehst auf dem Acker, so ein Teil auf der Schulter und hinten hängt der Pflug. Und jetzt ist die Ansage, beweg dieses Ding mal. Find mal genug Grip im Acker, um dann dieses Ding zu pflügen. Ganz ehrlich, ist vielleicht noch ein Job von euren Plasse Jonathan. Ja? So ein Schrank von Karl, den könnt man vor der Pflugspanne und gucken, wie weit er über den Acker kommt. Rah, das würde ich echt gern sehen. Genau, dementsprechend machst du ein Video. Nächste Woche Teamkreis, Winteracker, kalter, fester Acker. Probier mal, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Aber dieses Bild, eigentlich ist erstmal nichts Cooles. Ein Joch, ein Gewicht im Knick zu haben, um zu arbeiten. Das ist dieses Bild, das Jesus aufgreift. Der Punkt aber ist, Jesus war kein Bauer. Er war kein Agrarökonom. Bei seinem Pflegepapa, beim Josef, hat er gelernt, was es heißt, Zimmermann zu sein. Und Jesus hat überhaupt kein Problem damit, so ein Joch zu bauen. Gar kein Ding. Aber der Punkt ist, Jesus war ein Lehrer. Ein Rabbi. Und jeder jüdische Lehrer, jeder Rabbi, der hatte 2 Dinge. 2 Dinge. Das eine, das erste war ein Joch. Nicht so ein Holzteil, weder für 2 noch für 1 Viech, sondern ein Joch war gleichzeitig der Begriff dafür, wie dieser Rabbi die 5 Bücher Mose verstanden hat. Wie er sie ausgelegt hat. Ein Joch beim Rabbi war so die Art und Weise, wie er an die Dinge des Lebens rangegangen ist. Wie er die klassischen Themen ausgelegt hat. Sein Verständnis, was sagen die ersten 5 Bücher Mose zu? Ehe, zu Sex, zu Scheidung, zu Geld, zu Erziehung, zu Konfliktlösung, zu Regierung und. Das ist das Joch, von dem Jesus redet. Übrigens, die Gesetzeslehrer von vorhin, erinnert euch noch, hier Matthäus 23, die haben auch ein Joch, das sie den Leuten mitgeben. Und das, was Jesus dort so gnadenlos basht und hier mit ihnen ins Gericht geht, das war's, danke. Das ist die Art und Weise, was für ein unglaubliches Joch sie diesen Menschen auferlegen. Was für eine Leere sie ihnen auf die Schulter setzen, die Leute erdrückt. Ein Rabbi hat ein Joch. Jesus hat ein Joch. Und das Zweite, was zu jedem Rabbi dazugehört, waren die sogenannten, und das ist jetzt hier der Moment, in dem du hier dein biblisches Poserwissen für einen kurzen Moment aufbauen kannst. Jeder Rabbi hatte Talmidim. Man weiß es im ersten Moment nicht so ganz, ist es eine Krankheit oder was auch immer, oder ein Medikament gegen, was weiß ich. Talmidim, das waren seine Schüler. Eigentlich waren es keine Schüler, weil mit Schule verbindet man heute in der Regel das Setting Klassenzimmer. Ja? Vorne Lehrkraft, Martin Kamprad, wo sitzt? Ja? Dieses klassische Setting, vorne Lehrkraft und dann hier Reihe, Schüler. Aber der Gedanke, der hinter den Talmidim steckt, hinter dieser Art von Schüler, das passt mehr zu dem, was ein Auszubildender ist. Ein Azubi. Ein Azubi, der mit einem Gesellen oder mit seinem Meister auf die Baustelle geschickt wird. Oder der zusammen mit seinem Meister, mit seinem Gesellen, von dem er lernt, in der Werkstatt, an seinem Arbeitsplatz Dinge tut. Das ist dieses Bild dahinter. Der Talmidim, der hat nicht nur zugehört, sondern er hat effektiv das getan, was er den Lehrer machen hat sehen. Das bedeutet aber auch, er war bei ihm. Da war nichts hier irgendwie, komm, Zoom-Meeting oder so. Nein, du bist bei deinem Rabbi. Teilweise Tag und Nacht, du bist bei deinem Rabbi. Du tust, was er tut. Du wirst, wie er ist. Und selbst dann später, wenn du nicht mehr bei ihm bist, versuchst du so zu handeln, wie du denkst, wie der Rabbi handeln würde. Das ist das, was Jesus ausmacht, was die Rabbis damals ausgemacht hat. Er hat ein Joch und er hat Schüler, er hat Azubis, Auszubildende. Und mit dem im Hintergrund machen diese Verse 29 und 30 sehr, sehr viel mehr Sinn. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, es ist keine Last. Jesus sagt zu diesen belasteten Leuten, die so herausgefordert sind in ihrem Leben, werdet meine Azubis, werdet meine Auszubildende. Bei mir lernst du Ruhe. Bei mir lernst du Ruhe. So richtig Ruhe, mitten in diesem vollen Leben, in einem Tag, in dem viel zu viel los ist. Bei mir lernst du Ruhe, also so richtig Ruhe, sich wirklich zufrieden auf das Sofa fallen zu lassen. Bei mir lernst du, ohne Grübeln einschlafen zu können und ohne Anspannung wieder aufzuwachen. Komm zu mir, sagt er. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch Ruhe geben. Ich habe das in den letzten Wochen öfters gelesen, diese Stellen, da habe ich mir gedacht, gekauft. Ich bin dabei. Tu es. Was für ein Geschenk. Was für ein Punkt, bei Jesus zutiefst Ruhe zu bekommen. Und dann ist da noch eine kleine weitere Sache. One more thing, hieß es früher bei Apple. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die da noch mit drin steckt, die dafür sorgt, dass Jesus mehr ist, als hier eine Form, um ein bisschen entspannt zu werden. Da ist dieser eine Halbsatz, dann werden eure Seelen Ruhe finden. Wenn man den so liest, denkt man, okay, dann werden eure Seelen Ruhe finden. Halleluja, ja? Sofa, ich komme, ja? Aber der Punkt ist, das sind nicht die Worte von Jesus selber, dieser Halbsatz. Den hat er sich nicht geklaut, aber er knüpft ganz bewusst an was an. Der Satz ist nicht neu. Der kommt vom Jeremia, Prophet aus dem Alten Testament. Und Jeremia gibt dem Volk Israel weiter, was Gott ihnen zu sagen hat. Und da heißt es eben, so spricht der Herr. Ich habe sie immer wieder aufgefordert. Stellt euch an die Wege und seht euch um. Fragt nach den Pfaden, die ewig bestehen. Welches ist der Weg zum Glück? Den geht. In Klammer, kommt zurück zu mir. Kommt wieder zurück auf meinen Weg. Dieser Weg in die Ewigkeit, sagt Gott. Kommt zu mir zurück. Denn so werden eure Seelen Ruhe finden, sagt Gott. Bei mir, sagt Gott, werden eure Seelen Ruhe finden. Das ist das, was Gott seinem Volk damals sagt. Aber was passiert? Das Volk macht Reaction-Video, guckt sich das an, was Gott zu sagen hat. Und worauf sie kommen, ist zu sagen, nee, wir gehen ihn nicht. Wir gehen ihn nicht, diesen Weg, Gott, den du uns zeigst. Und das greift Jesus auf, diesen einen Satz, hey, so werden eure Seelen Ruhe finden. Und was Gott hier im Alten Testament macht, das greift Jesus auf und sagt, ich bin es. Ich bin Gottes Art, durch die ihr Ruhe finden werdet. Also nochmal zum Mitschreiben effektiv, sagt Jesus, ich bin mehr als die Alternative zu Meditation, zu Achtsamkeitsübungen, zu einem Jahresticket in der Böblinger Therme. Hey, ich bin mehr. Ich bin derjenige, der dir Gottes Ruhe gibt, der dich zurück in diese Beziehung zu Gott bringt, der den großen Unterschied macht. Ich bin eigentlich dieser Weg, der dich zurück zu Gott führt. Ich bin mehr als irgendwie so der personifizierte Powernap, dieses kurze Mittagsschläfle, um dann wieder hui, in den Rest des Tages zu starten. Sondern ich bin Gottes Weg, mit dem du wirklich Ruhe für deine Seele findest, weil ich dich zurückbringe in Gottes Gegenwart. Das ist noch weitaus mehr als das, was man vielleicht im ersten Moment erwartet. Und ich möchte euch noch mal eine andere Übersetzung von diesen drei Versen zeigen. Und diese Übersetzung kommt von diesem grau dargestellten älteren Herr, der Eugene Peterson, ist leider 2018 verstorben, der Mann, das ist ein harter Jammer. Und er hat eine Bibelübersetzung, eine englische Bibelübersetzung geschrieben, weil er Amerikaner ist. Das ist manchmal so das Problem, gell? Man übersetzt in die Sprache, die man kann. Und er hat eine Übersetzung geschrieben, die nicht irgendwie 1:1 übersetzt, sondern wahnsinnig frei, aber inhaltlich trotzdem auf den Punkt kommt. Und diese drei Verse übersetzt er in dieser The Message Bibel folgendermaßen. Und ich habe die Übersetzung wiederum übersetzt. Aber ja, jedenfalls, er übersetzt diese drei Verse folgendermaßen. Bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt von Religion? Komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich werde dir zeigen, wie du dich richtig erholen kannst. Geh mit mir, arbeite mit mir und schau zu, wie ich es mache. lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Es beginnt alles mit dieser Einladung, mit dieser Aussage von Jesus: Komm zu mir. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht, die ihr damit kämpft, was in dieser kommenden Woche los ist. Kommt zu mir. Und es ist wie mit jeder Einladung. Die Frage bleibt: Was mache ich, was machst du damit? Wie reagierst du drauf? Nehme ich sie an oder nehme ich sie nicht an? Jesus lädt dich und mich ein, bei ihm wirklich Ruhe für deine, für meine Seele zu finden. Es ist mehr als ein langer Hawaii-Urlaub oder hier so zumindest mal ein verlängertes Wochenende hier wellnessmäßig im Allgäu. Es geht um mehr. Also es sagt, es geht darum, schon jetzt bei Gott Ruhe zu finden. Ruhe auf eine Art, wie sie dir der beste Urlaub nicht geben kann. So schön Urlaub auch ist und gut ist. Aber seine Einladung steht und die Frage bleibt, wie sieht deine, meine Reaktion drauf aus? Eine ganz einfache Reaktion könnte sein: Jesus, hier bin ich. Ich habe deine Worte gehört. Und Karl, ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe. Jesus, bring mich zurück in diese Beziehung zum Vater. Ich habe keinen Plan, was das im Detail alles heißt, aber hier bin ich. Es beginnt mit dieser Einladung an dich und mich. Und es geht weiter zu dem, was es heißt, Talmidim zu sein. Zu dem, was es heißt, Auszubildender bei Jesus zu werden oder genauso zu bleiben. Mit ihm zusammen zu sein. Bei Jesus zu sein, zu warten, Stück für Stück wie Jesus, seinen Lebensstil dreist zu kopieren. Und da liegt der spannende Punkt. Ich habe euch am Anfang von Mark Comer erzählt. Der Mann kommt aus Portland, Oregon, Hauptstadt von diesem Bundesstaat. Und er sagt, jeden Morgen, wenn er am Kaffee trinken ist, so in seinem Viertel, rennt so ein ganzes Rudel an Leute hier zum Joggen. Und er sagt, diese Leute, alter Schwede, die sehen mordsgut aus. Und er sitzt da, trinkt seinen Kaffee und denkt sich, Mensch, so gut würde ich auch gern aussehen, so fit wäre ich gerne. Rah, ich hätte gern diesen Zustand wie sie. Ich würde gern gut aussehen, so sportlich und rah, in der Lage hier den Pflug über den Acker zu ziehen. Wenn man so will. Und gleichzeitig sagt er, wenn ich das mal kurz durchrechne für mich, was das heißt, will ich diesen Lifestyle haben, diesen Lebensstil, der mich morgens um 6 zum Joggen führt oder hier ganz anders essen lässt. Und er sagt, dieser Zustand zu haben, ja, aber diesen Lebensstil, na. Und das ist das Spannende, dass Jesus dich und mich als Teil mit ihm vor diese gleiche Frage stellt. Will ich diese Ruhe haben? Das ist ein Teil davon. Und ich bin direkt dabei zu sagen, ja, zweimal zum Mitnehmen. Es muss schnell gehen. Was in sich ein bisschen ironisch ist. Aber er lädt dich und mich zu seinem Lebensstil ein. Und wenn ich sehe, wie Jesus lebt, denke ich mir manchmal, uff. Aber das bleibt der Punkt. Das, wo du sagst, da habe ich schon gehört, gesehen, halbwegs verstanden, wie Jesus lebt und mich darauf einzulassen. Unperfekt, aber mich darauf einzulassen. Und nicht zuletzt das zu tun, was Jesus tun würde, wenn er du wäre. Jesus hatte kein iPhone, der Glückliche. Hat er nicht gebraucht. Stell dir vor, es gab vor 2007 eine Welt ohne Smartphones. Aber die spannende Frage, was heute ja mit aus Ding ist, was bedeutet es, ein Azubi, ein Schüler von Jesus zu sein und weise mit diesem leuchtenden Gerät in meiner Hosentasche umzugehen? Auch das gehört dazu. Seine Einladung steht. Seine Einladung für dich und mich, in das seine Azubis zu sein. Und es führt dich hier und da vielleicht zu einer harten Herausforderung, weil dieser Lebensstil von Jesus so komplett anders ist als der Durchschnittsschwabe in Schöneich oder der Durchschnittsböblinger. Es bleibt eine Herausforderung. Es bleibt eine Herausforderung. Und doch kann Jesus sagen, nimm mein Joch. Nimm mein Joch und lern von mir. Es ist nichts Schweres. Und ich denke mir so, Jesus, ich kenne ein, zwei Sätze von dir, hey, die traue ich, also da fällt es mir danach schwer zu schlucken. Und doch sagst du, mein Joch ist sanft und es ist gut und keine Last. Komm und lern von mir. Und gerade diese Verse, die haben mich in der vergangenen Woche begleitet. Ich hatte das übertrieben berufsbedingte Privileg, 3 Tage im Schwarzwald zu sein. Also im Schwarzwald zu sein ist nicht immer ein Privileg. Ja? Die in Liebenzell studiert haben, wissen das. Hier ist das finstere Tal aus Psalm 23, war wahrscheinlich im Schwarzwald. Aber jedenfalls, ich komm ab vom Ding. Aber genauso, der Punkt war hier, war 3 Tage im Schwarzwald zu etwas, das sich stille Tage nennt. Eine Wohnung, selber kochen, Ruhe, Zeit zum Beten, zum Nachdenken, Bibel lesen, Kaffee trinken, ein langer, ungestörter Mittagsschlaf. Ich sag's euch als Familienpapa, Halleluja. Ja. Und da war das so mit eine Phase, um diese Worte von Jesus, die mich nicht losgelassen haben und wo ich gesagt habe, ich will sie bewusst vor meinem inneren Ohr und in meinem Herz irgendwo gepackt bekommen oder andersrum gepackt werden von ihnen. Und das Ding ist, diese Worte, diese Verse, diese 3 Verse, die Jesus hier sagt, du kannst sie auswendig lernen, theoretisch beim Auswendiglernen auch runterrattern, aber der Inhalt sagt eigentlich, nee Martin, schaff mal mit 0,5 Geschwindigkeit, schaff mal mit der Hälfte, dir das von ihm sagen zu lassen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Ich gucke auf niemanden herab. Ich bin von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vielleicht würdest du sagen, 3 Tage Stille überhaupt nicht mein Ding, Hilfe. Oder vielleicht würdest du sagen, du überprivilegierter Vogel, ja, mit Family, Hust, wie soll das gehen? Ich sage zu beiden, ja, das Lernen ist spannend für sich und nicht immer ist diese Möglichkeit da. Und doch gelten seine Worte. Und vielleicht sind es nicht irgendwo die 3 stillen Tage im Schwarzwald, sondern vielleicht, so hat es ein Böblinger aus der Gemeinde mal gesagt, hey, das, was mich rettet, ist dieser Moment im Geschäft, in dem ich mal für 2 Minuten auf dem Klo bin. Und wo ich an diesem Ort auch innerlich zur Ruhe komme und diese Verbindung zu Jesus suche. Vielleicht ist der Moment, in dem du unter der Dusche stehst. Vielleicht ist der Moment, in dem du im Geschäft, auf dem Hof oder sonst irgendwo Raucherpause machst. So Leute geben, die rauchen auch in Gemeinden, gell? und sagen, das ist der Moment. Ich habe nicht viel, aber das ist der Moment, in dem ich mich an den Worten von Jesus festhalte. Oder vielleicht ist es mit euren Kindern der Moment, in dem sie eine große Packung, oder na groß ist vielleicht immer so relativ, aber eine Packung Kekse braucht und eine Episode von Peppa Wutz oder irgendein anderer grausamer, nervtötender Videokram, um die einfach mal 10 Minuten beschäftigt zu haben. Und zu sagen, hey, während die beschäftigt sind mit Keks und Video, es ist der Moment, der mir bleibt, um zu sagen, ich sitze auf dem Sofa, auf dem Stuhl, wo auch immer, und mir das von Jesus sagen lasse, komm her zu mir mit dem, was dich gerade so drückt und schwer sein lässt. Komm her zu mir, nimm mein Joch auf dich und lern von mir. Mein Joch ist leicht und meine Last ist nicht schwer. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich mag dich einladen, wenn du möchtest, mit Gott zu reden. Jesus, wenn du möchtest, jetzt das zu sagen, was dir gerade durch den Kopf geht. Vielleicht auch das vor die Nase zu halten, wo du weißt, hey, Montagmorgen kommt und damit Thema Aufgabe X. Und ihm zu sagen, hey, hier bin ich und du bist der, der mich einlädt, zu sich zu kommen und Ruhe für meine Seele zu finden. Ich lade dich ein, wenn du möchtest, im Stillen zu beten. Und ich bete dann nochmal laut hörbar von hier vorne zum Abschluss. Jesus, mitten in diesen wilden und stürmischen Zeiten, in diesen Tagen auch vor Weihnachten, wo wahnsinnig viel los ist oder wo einfach das ganz normale Leben schon viel ist und dann noch was on top dazukommt, bist du es, der uns sagt, hey, komm zu mir. Und du weißt, was die Einzelnen gerade gedacht, gebetet haben. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du dich mitten in diesen Dingen, die den Montag füllen werden und vielleicht heute Abend schon vor Unruhe im Bett sorgen, dass du da mittendrin der bist, der seine Ruhe schenkt. Als einer, der mehr ist als ein kurzer Erholungstrip, sondern derjenige ist, der uns zurückbringt zum himmlischen Vater, der das Leben in Person ist. Und der mitten in dem zu finden ist, was diesen Montag füllen wird. Du lädst uns ein, bei dir zu sein, deine Azubis zu werden und Gespür dafür zu finden, wer du bist und was es heißt, mit dir zu leben. Und ich bitte dich darum, dass das Wirklichkeit wird, diese Erfahrung, hey, bei dir findet unsere Seele Ruhe wie bei niemand anderem. Amen.